Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Heute ist ein bisschen dieser Aspekt der reinen Landschulen unser Thema. Ich fange vielleicht ein bisschen geschichtlich an. Man geht davon aus, dass der Text, oder es gibt zwei Haupttexte oder drei eigentlich. Einen kennen wir schon, das ist das Lotus Sutra. Das hatten wir schon vor ein paar Monaten uns mal angeschaut. Und dann gibt es noch zwei Texte, und zwar das längere und kürzere Text. Und die heißen Sukhavati Vahu Sutra. Also sind die Texte vom Land des Glücks. Es gibt zwei, und zwar einen längeren und einen kürzeren. Entstanden sein sollen sie im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung, Pi mal Daumen, also auch in Nordindien, also in diesem sehr kreativen Feld von Mahayana. Wir hatten schon ein bisschen das Thema von den Mahabodhisattvas, also dass es in der Zeit dann auch so die Ideen entstanden sind, dass es weit entwickelte Praktizierende gibt, die für sich Gelübde abgelegt haben, wenn sie die vollkommene Erleuchtung erlangen, dass sie dann zum Wohle aller Wesen aktiv sind und alle Wesen unterstützen wollen, dass sie also auch zum Erwachen gelangen. Einer dieser Mahabodhisattvas war dann, oder einer der sehr weit entwickelten Bodhisattvas, war der Dhammakara. Die Geschichte erzählt der Buddha. Der erzählt von einem früheren Mönch, Dhammakara. Und dieser Dhammakara hat also dieses Gelübde abgelegt, dass wenn er vollkommenes Erwachen erlangt, dass er dann ein Buddha-Land oder ein reines Land schafft, was also ein super tolles Land sein soll. Ich glaube, er hat 46 Gelübde insgesamt abgelegt, wo er dann so ein bisschen differenziert, was da alles Tolles ist. Ich habe jetzt mal das Sutra mitgebracht, das gibt es in englischer Übersetzung. Und als er dann Erleuchtung erlangt hatte, da hatte er offensichtlich, war so ein bisschen sein Thema, positive Ausstrahlen in Form von hellem Licht. Und deswegen wird er dann Amitabha Buddha genannt, und Amitabha heißt ausströmendes Licht. Dann hat er offensichtlich, wenn man diesem Text hier Glauben schenkt, wirklich so ein reines Land geschaffen. Also da erzählt er halt, dass er das Gelübde übernimmt, alle Wesen zu retten, und dass er also ein Buddhafeld schaffen möchte oder kreieren möchte, in dem alle Wesen optimale Praxisbedingungen haben. Also hier in dem längeren Sutra ist es so, da ist diese ganze Geschichte von diesem Dhammakara beschrieben. Und das Interessante ist, es wird noch nicht von reinen Ländern gesprochen, sondern das ist offensichtlich erst ein Begriff, der später entstanden ist. Also vielleicht 2. Jahrhundert irgendwo in China. Also es wird von Buddha-Feldern gesprochen. Und dieses Buddha-Feld sollte also viel, viel besser sein als alle anderen Buddha-Felder, sagt er, wenn er erleuchtet ist. Wenn man nur 10-mal an ihn denkt, dann wird man nach dem Tod in diesem Buddha-Feld wiedergeboren. Das ist die Idee. Dann werden alle Wesen dort mit goldener Hautfarbe wiedergeboren. Weiß ich gar nicht, ob das so toll ist, aber okay. Dann setzt er fest, dass alle Wesen, die in seinem Buddhafeld geboren werden, können von ihrem Entwicklungsstatus nicht mehr zurückfallen. Können also nicht mehr als Tiere wiedergeboren werden, als hungrige Geister oder als Asuras, also kämpfende Titanen. Sondern schreibt er, alles lehrt den Dharma, selbst der Wind und die Vögel. Man muss also nur den Vögeln zuhören und schon hört man den Dharma. Also die Lehre, und es fällt einem ganz leicht, die Dinge zu verstehen und sich weiterzuentwickeln. Und sein Licht strahlt in sämtliche Welten, und man entwickelt also dort also das himmlische Auge. Das ist so ein Aspekt, der auch im Pali-Kanon beschrieben wird. Das heißt, wenn man durch intensiv meditiert, dann kann man andere Welten sehen. Das nennen sie dann himmlisches Auge, und man kann in die Vergangenheit sehen. Man sieht die früheren Wiedergeburten von einem selbst als auch von anderen Wesen. Das kann man also durch intensive Meditationspraxis erwerben, und auch offensichtlich, wenn man in seinem Buddhafeld wiedergeboren wird und man entwickelt das himmlische Ohr. Da werden so übersinnliche Kräfte manifestiert, die in der indischen Traditionen, nicht nur im Buddhismus, sondern auch in anderen spirituellen indischen Traditionen, als Früchte der Meditation angesehen werden. Das heißt, die erworben werden können, sagt man. Ist jetzt nicht so wirklich unser Thema. Aber was hat er denn noch? Ja, dann habe ich noch ein Thema rausgeschrieben. Aber das ist auch zeitabhängig. Das heißt, er schreibt, wenn also Frauen in seinem Buddhafeld wiedergeboren werden und sie sind so angeekelt, also hier in der englischen Übersetzung steht viel Disgust, habe ich nachgeschaut, heißt angeekelt, von ihrem Frausein, dann werden sie in ihrer nächsten Wiedergeburt als Mann wiedergeboren. So was steht halt in buddhistischen Texten drin. Okay. Ist also für uns jetzt nicht mehr so, habe ich ein Thema. Aber man muss natürlich den Kontext immer mitbedenken. Das heißt, das waren offensichtlich extrem patriarchale Gesellschaften, wo Frauen teilweise gehandelt wurden als Mitgift oder als, also erstens gibt es heute ja immer noch jede Menge arrangierte Ehen zu der Zeit. Das heißt, die Frauen konnten sich sie nicht aussuchen. Sie wurden teilweise sehr früh verheiratet, also mit 12, mussten dann in die Familie des Mannes ziehen und hatten dort überhaupt nichts zu melden. Waren also dort das letzte Glied in der ganzen Familie und der Chef im Haus war die Schwiegermutter und sie mussten eigentlich alles für die Schwiegermutter tun. Also ziemlich düsteres Leben als Frau dort. Und insofern ist das vielleicht ein bisschen verständlich, dass viele Frauen sich gewünscht haben, als Mann im nächsten Leben wiedergeboren zu werden, weil einfach die Lebensbedingungen für Frauen so mies waren. Ja, also deswegen macht das vielleicht irgendwie auch Sinn. Ja, also dann kann man verschiedene Meditationszustände erreichen in diesem Buddha-Field. Ja, also ich denke, das gibt so ein bisschen einen Eindruck, wie toll dieses Buddha-Feld ist. Und in Asien ist es so, dass die Leute, also obwohl ich jetzt nie jemanden getroffen habe, aber das steht halt in den Büchern so, dass die Leute sich diesen Buddha Amitabha vergegenwärtigen. Und man kann das in Form von einem inneren Spruch sagen, also Verehrung dem Amitabha Buddha, also Namo Amitabha Buddha oder auf Japanisch Namo Amida, Amido, Ami, Amida, Namo Amida Buddha. Also Amida ist die japanische Variante. Oder man sagt es auf Sanskrit oder Pali, Namo Amitabha Buddha. Und die Idee ist, sich das zu vergegenwärtigen. Was auch entstanden sind also sehr aufwendige Visualisationen. Also man kann sich dieses Ganze, also diese Texte sind sozusagen auch dazu geeignet, als Ritualtexte zu benutzen. Und man kann sich dann dieses ganze Buddhafeld, also als Buddhafeld visualisieren mit allen Bäumen und den Edelsteinen und den tollen Flüssen und den Bergen und so. Also das baut man sich dann in der Meditation auf und dann stellt man sich vor, dass man dort nach dem Tod hinkommt. Und es gibt eine eigene Praxis innerhalb des tibetischen Buddhismus, die nennt sich Poa-Praxis und da stellt man sich dann auch dieses Buddhafeld vom Amitabha vor und projiziert sein Bewusstsein in dieses Buddhafeld hinein, sodass man zum Zeitpunkt des Todes sozusagen sein Bewusstsein dorthin transferieren kann. Wobei das laut Amitabha Buddha gar nicht notwendig ist. Es reicht, wenn man an ihn denkt, dann wird man automatisch in sein Feld qua seiner Macht wiedergeboren. Das ist die Idee. Und deswegen führt das offensichtlich dazu, dass ganz viele Menschen also einen Hausaltar haben, also jetzt Buddhisten, und dann diesem Amitabha Buddha Verehrung bringen und dieses Mantra Namo Amitabha Buddha rezitieren. Das ist dann so ihre Praxis. Heute immer noch, ja. Das ist heute immer. Das ist in ganz Südostasien, also in den ganzen chinesisch orientierten Ländern. Also in Thailand ist mir nicht bekannt. Aber China, weil das ist ja Korea auch, ja. Also weil das ist ja Mahayana und grenzt sich in der Weise vom Theravada eigentlich ab. Es ist mir nicht bekannt, dass es in Theravada-Ländern, aber es gibt so Überschneidungen, also manche Theravada-Ländern, also Burma und Thailand reicht ja sozusagen sehr nah nach Vietnam, nach Kambodscha, Laos, das ist ja da so eine Halbinsel. Vietnam ist, also und also in Vietnam ist es ist, also es gibt da glaube ich nicht wirklich einen guten Namen, aber weil also aus China kam der Buddhismus nach Vietnam, also ein Großteil des Buddhismus, wahrscheinlich kam da auch also über das Meer, also auch von Theravada-Ländern. Der vietnamesische Buddhismus ist eine Synthese aus ganz verschiedenen Schulen. Also das ist was typisches Chinesisches. Also es gab in der chinesischen Geschichte immer wieder Phasen, wo also verschiedenste Traditionen zusammengefasst wurden. Und so gibt es auch in China ist auch zum Beispiel der Zen-Buddhismus mit den reinen Landschulen zusammengeflossen. Und heute findet man also in Japan, es gibt ein Buch von Suzuki, also Daisei Suzuki zu dem Thema, der das auch miteinander verbindet, und auch Thich Nhat Hanh verbindet das miteinander. Finding Our True Home heißt sein Buch. Und das heißt, dieses eine Verständnis von diesem reinen Land-Buddhismus ist offensichtlich so, dass man auf die nächste Wiedergeburt schielt und dass man im nächsten Leben dann dort wiedergeboren werden möchte, um dann dort besser praktizieren zu können. Und die reinen Landschulen sind die am meisten oder am stärksten verbreitetsten Schulen in Südostasien innerhalb des Mahayana.
Und spielt
der ethische Leben wenig Rolle? Na, das ist schon die Basis. Eigentlich ist das schon die Basis.
Ich werde einfach 10-mal das aussprechen und ich habe ein besseres Karma, das wäre zu einfach.
Also es gibt sehr verkürzte Varianten, ja, also zum Beispiel Nichiren, das ist eine japanische Richtung, die innerhalb, also ich glaube, das 13. Jahrhundert entstanden ist. Und die haben ein sehr, sehr verkürztes Verständnis. Und manche Nichiren-Gruppen sind auch nach Europa gekommen. Und die haben auch ein sehr verkürztes Verständnis. Also das ist immer so schwierig, von außen da hineinzuschauen, wie das dann wirklich vor Ort praktiziert wird. Wir haben ja ein sehr reichhaltiges Wissen über diese Traditionen, aber einfache Bauern, die kriegen das halt von dem Mönch erklärt und dann war es das. Und natürlich gibt es sozusagen also buddhistische ethische Regeln, aber ganz Südostasien ist eigentlich vom Konfuzianismus beeinflusst und das Gesellschaftsgefüge ist konfuzianistisch in unterschiedlichen Gewichtungen mit Buddhismus. Ja? Also das ist kein Gegensatz, sondern das ergänzt sich miteinander. Also insofern ist das immer auch eine Mischung dort und das ist nicht so ganz klar abgrenzbar. Ja, also du kriegst eigentlich immer Konfuzianismus mitgeliefert, auch im Zen-Buddhismus ist das so. Man kann es in Büchern gut kategorisieren, aber in der Realität gibt es dann die Mischverhältnisse. So würde ich das nehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, und was macht jetzt Zen-Buddhismus draus, was ja so unsere Richtung, auf die wir so langsam zusteuern. Und da gibt es ein sehr schönes Buch von Thich Nhat Hanh, Finding Our True Home heißt das. Und der Untertitel ist schon sehr spannend, also Living in the Pure Land, Here and Now. Und er hat ein Gedicht geschrieben und damit beginnt dieses Buch. Und das ist nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Thema reines Land. Also ich versuche mal das vorzulesen. Here in the pure land is here. I smile in mindfulness and dwell in the present moment. The Buddha is seen as an autumn leaf. The Dharma is a floating cloud. The Sangha body is everywhere. My true home is right here. Breathing in, flowers are blooming. Breathing out, I'm aware of that. Bamboo is swaying. My mind is free and I enjoy every moment. Das ist jetzt eine ganz andere Verständnis von reinem Land. Das heißt, er sagt ja nichts anderes, dass das reine Land hier im Moment ist. Den Moment 100% zu genießen, jede Manifestation als reines Land wahrzunehmen. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ich das realisiere, bin ich schon im reinen Land. Und er geht sogar noch einen Schritt weiter, was ich manchmal ein bisschen merkwürdig finde, aber okay, warum nicht? Er sagt, es gibt in vielen Religionen ähnliche Bilder, zum Beispiel im Christentum das Himmelreich. Und er sagt, es gibt Leute, die glauben, das Himmelreich kommt nach dem Tod. Aber eigentlich kann man auch die Sache so sehen, dass das Himmelreich ist hier, im Moment, im Hier und Jetzt. Und um diesen Widerspruch einerseits von dieser Idee, ich vergegenwärtige mir den Amitabha Buddha, um im nächsten Leben wiedergeboren zu werden, und andererseits dieses Verständnis von Thich Nhat Hanh, um das zusammenzubringen, hat er eine Lösung angeboten. Und zwar, er sagt, es gibt drei verschiedene Arten von Praktizierenden. Ein Praktizierender oder eine Form von Praktizierenden ist, die praktizieren wirklich, um im nächsten Leben dann dort wiedergeboren zu werden. So. Dann gibt es Praktizierenden, die praktizieren diese Meditation, also sich vergegenwärtigen den Amitabha Buddha, um in diesem Leben im reinen Land anzukommen. Und die dritte Kategorie von Praktizierenden sind Praktizierende, die im Moment schon im reinen Land sind. Also insofern hat er dann alle, also diesen aus unserer Perspektive gesehenen Widerspruch eigentlich aufgelöst, dass er sagt, es gibt einfach verschiedene Arten von Praxen und man kann halt so praktizieren, wie es für einen stimmig ist. Und sein Ansatz ist halt der, das reine Land im Here and Now zu sehen. Und das macht das Zen, der Zen-Buddhismus auch. Also das machen auch andere Zen-Meister, also auch Suzuki Roshi. Versteht das in dieser Art und Weise. Und das erklärt es dann, dass eigentlich so ein Ansatz, der in Japan als ein Ansatz der anderen Macht wahrgenommen wird. Das heißt, die unterscheiden also in das klassische Theravada, wo man aufgrund der eigenen Anstrengung zum Erwachen kommt. Sagen Sie, dass also die reinen Landschulen Schulen sind, wo der Fokus auf der anderen Kraft liegt, sprich auf der Kraft des Amitabha Buddha, der einem hilft, zum Erwachen zu kommen. Und die unterscheiden das so. Und im Zen wird aber dieser Widerspruch aufgelöst. Beziehungsweise wird gesagt, es gibt eigentlich gar keinen Widerspruch, sondern das ist nichts anderes als das reine Wahrnehmen dessen, was da ist. Und das ist eigentlich alles schon da. John Kabat-Zinn würde sagen, nowhere to go, nothing to do. Und das meint es, dass wir schon da sind. Und wo sind wir? Im reinen Land. Danke.